Vor einigen Wochen haben wir hier beim Podcast der Internationalen Stadt mit Bastian Henrichs von Viva con Aqua gesprochen. Die beschäftigen sich mit Wassergewinnungsprojekten im globalen Süden. Daran anschließend freue ich mich auf meinen heutigen Podcast-Gast. Davood Ansari ist Mitgründer der Organisation Energy Access and Development Program, kurz EADP, die in Berlin sitzt und eine Brücke zwischen Europa und dem Nahen Osten schlagen will. Wofür? Das wird er uns sicherlich gleich selbst erzählen. Hallo, Herr Ansari.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
EADP möchte ja Brücken schlagen, haben wir gerade gehört. Wofür denn genau?
Also, was EADP primär macht, ist, wir fokussieren uns auf die Energie, aber auch im weiteren Sinne Entwicklungs- und auch Wasserkrise im Nahen Osten. Wir arbeiten vor allem im Jemen, aber auch in der Türkei, im Libanon und in Jordanien. Und wir haben bei uns in der Organisation zwei große Seiten. Das eine ist die Forschungsseite. Wir betreiben Cutting-Edge-Forschung zu Governance-Themen, zu Themen der Projektimplementierung, aber auch zu technischen Themen. Und auf der anderen Seite implementieren wir Projekte der Entwicklungszusammenarbeit mit Akteuren hier in Deutschland und mit Akteuren in den jeweiligen Zielländern. Und was uns dabei wichtig ist, ist ein sehr zukunftsgewandter Blick. Das heißt also, wir versuchen vor allem mit neuen Technologien zu arbeiten, viel Innovation mit ins Spiel zu bringen und zumindest so weit wie wir können, der eingebauten Routine in der Entwicklungszusammenarbeit vielleicht ein klein wenig zu entrücken.
Ja, Sie sind ja Mitgründer, habe ich schon gesagt. Wie kam es denn überhaupt zur Organisation und was ist der, wobei Grundgedanke haben Sie jetzt schon eigentlich erzählt?
Genau, also die Organisation habe ich damals noch mit ein paar Kollegen zusammen zu Studienzeiten gegründet. Ich selber bin Energieökonom, wenn auch relativ breit aufgestellt. Der zweite große Mitgründer ist Energieingenieur. Und wir sind beide aus der Region. Ich selber bin aus Saudi-Arabien ursprünglich. Mein Kollege ist aus dem Jemen. Und wir hatten schon damals das Ziel, mehr in dem Bereich zu machen. Und dann hatten wir irgendwann die Idee, gut, wir haben das Know-how, was wir eigentlich haben möchten. Wir haben die Connections, die wir benötigen. Also warum versuchen wir es nicht? Und seitdem, seit nunmehr etwa 6 Jahren, wächst und gedeiht unsere Organisation. Jedes Jahr mit tolleren, erfolgreicheren Projekten, mit denen wir auch sehen, dass Dinge sich verändern, dass Dinge passieren.
Ein Grundthema, um das Sie kreisen, ist ja auch der Zugang zu Strom. Wie viele Menschen haben denn keinen Strom im Nahen Osten und warum?
Im internationalen Vergleich ist die Anzahl von Menschen ohne Zugang zu Strom im Nahen Osten eigentlich vergleichsweise gering. Es sind in Anführungsstrichen nur etwa 8%. Und die sind geografisch allerdings sehr konzentriert. Das heißt, wir reden vor allem vom Jemen, in dem beinahe 50% der Bevölkerung zumindest zeitweise ohne Strom dastehen. Wir reden vom Gazastreifen, in dem es massive Probleme mit Energiezugang geht. Und Richtung Nordafrika reden wir auch noch von Libyen. Ansonsten besteht aber natürlich auch weiter das Problem von Stromstabilität, also wie stabil ist mein Stromzugang? Das ist nochmal eine andere Frage. Wenn wir das mit ins Bild reinrücken, dann sind Ägypten, Irak, Syrien, dann ist die Region deutlich betroffener.
Und was sind die Gründe? Also man kann sich denken, Krieg ist ein Grund vermutlich.
Krieg ist natürlich eine wichtige Determinante in dieser Frage. Allerdings in den Ländern, über die wir reden, bestanden diese Probleme zu einem großen Teil bereits vor dem Krieg. Im Jemen waren bereits vor dem Krieg nur etwa 50% der Bevölkerung an Strom angeschlossen. Und der Krieg hat natürlich die bestehenden Probleme verschlimmert, allerdings sie nicht erst neu hervorgerufen. Das heißt, wir reden tendenziell von Ländern, in denen aufgrund von Unterfinanzierung, in denen aufgrund von allgemeiner Instabilität des Staates nie ein funktionierendes, das Land überspannendes Stromnetz aufgebaut wurde.
Und wie behelfen sich die Menschen dann stattdessen?
Das ist spannenderweise wirklich sehr, sehr abhängig vom Ort. Ich bin sicher, dass wir später noch auf andere Regionen zu sprechen kommen. Jemen ist einer von den Fällen, in denen wir gesehen haben, dass bottom-up, also von den Menschen aus, eine Art Selbstbehelf stattfand. Mit dem Krieg haben Menschen begonnen, in Photovoltaikmodule, also in kleinskalierte Solaranlagen für den Hausgebrauch zu investieren und sich damit dann praktisch energetisch unabhängig von anderen Faktoren, von der Lage und auch vom funktionierenden oder nicht da seinen Stromnetz gemacht haben.
Ja, das ist spannend. Und wie erklären Sie sich, dass diese Netzausweitung auch einfach nicht stattgefunden hat bislang?
Eine große Determinante, die wir sehen, wenn wir über den Globus hinweg uns Länder ansehen, in denen bis heute signifikante Probleme mit der Stromversorgung herrschen, das sind erstens Länder, die allgemein wirtschaftlich sehr, sehr schwach dastehen. Das heißt also, wir sprechen ganz einfach davon, dass die Finanzierung von Seiten der Regierung gefehlt hat. Zweitens aber auch von Ländern, die einen sehr hohen Anteil an ländlicher Bevölkerung haben. Und dementsprechend, umso geringer die Bevölkerungsdichte in einem Land ist, umso schwerer ist es natürlich auch, das Land nachhaltig zu elektrifizieren. Da dementsprechend die Kosten, um ein Stromnetz aufzubauen, sind relativ hoch. Je nach Terrain, je nach Umgebungsfaktoren. Sprechen wir hier von 10.000 bis 40.000 Euro pro Kilometer für eine ganz, ganz einfache Leitung. Und dementsprechend, wenn die Bevölkerung sehr im Land verstreut ist, dann wird es sehr schnell sehr teuer, eine Stromversorgung aufzubauen.
Ja. Aber Sie haben sich ja nun mal unter anderem der Stromerzeugung verschrieben und haben dazu dann auch schon Projekte gestartet mit Ihren KollegInnen. Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, natürlich. Was wir zum Beispiel zuletzt gemacht haben, ist, wir haben uns Energie und Wasser zusammen angesehen und haben uns dem Bereich solare Elektrifizierung von der Wasserversorgung verschrieben, mit Hilfe von innovativen Anlagen, welche von einer Partnerorganisation von uns, dem Team von Bondi Shams, einer pakistanisch-britischen NGO, konstruiert wurden. Haben wir innovative Wassersysteme, welche Wasser pumpen, Wasser aufbereiten und Wasser speichern, in einigen Standorten im Jemen gebaut. Seitdem erfreuen sich dort tausende Familien sauber hergestelltem und sauberem Wasser.
Das ist ja eine super Erfindung. Welches Potenzial hat es denn oder wie teuer ist es? Kann man sich vorstellen, das an ganz vielen verschiedenen Standorten aufzustellen und damit Wasserprobleme zu lösen?
Auf jeden Fall. Also dieses System ist bereits an dutzenden Standorten im Jemen, in Pakistan und in Südsudan im Einsatz. Und wir betreiben weiter fleißig Fundraising, um immer mehr Communities an dieser Lösung teilhaben zu lassen. Bei der Lösung handelt es sich zugegebenermaßen um eine Version, die teurer wäre als eine reine solarbetriebene Pumpe zum Beispiel sein würde. Dafür ist das Besondere an dieser Lösung aber, dass die Lösung ist sehr wartungsarm, was natürlich sehr wichtig ist, wenn wir über ländliche Regionen reden, wo vielleicht nicht jeden Tag ein Wasseringenieur vor der Tür steht, um Probleme zu beheben. Die Filter sind extrem langlebig, also das System ist darauf ausgerichtet, dass es wirklich in Communities eingesetzt werden kann, in welchen eine Lösung benötigt wird, die A, mobil ist und die B, möglichst lange ohne größere äußere Einwirkung dort stehen kann.
Sie ist mobil, das heißt, man kann sie auch an andere Orte schieben, oder?
Genau, also es handelt sich dabei um einen Container. Das gesamte System ist innerhalb in einem einzigen Container zusammengefasst, kann bei Bedarf wieder zusammengebaut werden und dann mit einem Kran oder LKW in einen anderen Ort geschoben werden, falls notwendig.
Da würde ich ganz kurz nochmal so zwischendrin fragen, ist das Teil dieser dezentralen Energieversorgung?
Absolut, Photovoltaik als solche ist dezentrale Energieversorgung. Ich glaube auch genau damit treffen wir auf einen sehr wichtigen Punkt, wenn wir auch schon in die Kostenfrage kommen. Und zwar der Punkt, dass wir zunehmend wahrnehmen müssen, und zum Glück findet es auch statt, wir müssen von dieser Idee von Blaupausenlösungen, die wir von einem auf den anderen kopieren und fertig ist das Ganze, von der müssen wir wegkommen. Sondern stattdessen, vor allem auch um kosteneffizient und gut neue Orte zu elektrifizieren, neue Orte mit Wasser zu versorgen, müssen wir immer mehr dahin kommen, dass wir sagen, wir gucken uns an, was ist exakt genau die richtige Lösung für diesen einen Standort. Und da ist eine, aufgrund des technologischen Fortschritts über die letzten Jahrzehnte, haben wir einfach heute eine so breite Technologiepalette, als dass wir viel einfacher sagen können, okay, wir wenden wirklich die Technologie an, die für diesen Ort die beste und gegebenenfalls auch die kostengünstigste Lösung ergibt. Und dezentrale Energie als solche ist ja erst in einem deutschen Rahmen, ist ja dezentrale Energie viel eher bekannt als kleine Solaranlagen, die vor allem eher dem dienen sollen, dass der einzelne Bürger auch an der Stromversorgung mit beteiligt wird. Im Fall von ländlichen Regionen, Entwicklungsländern oder vielleicht sogar noch stärker im Fall von Krisenregionen, da kommt der Idee von dezentraler Energieversorgung natürlich noch viel, viel mehr zu. Dezentrale Energieversorgung erlaubt es Menschen, unabhängig zu sein. Das ist der eine große Faktor. Es erlaubt es ihnen, unabhängig zu sein von Kriegsbewegungen, unabhängig von Preisfluktuationen zum Beispiel für fossile Brennstoffe. und damit viel direkter und viel unabhängiger zu interagieren. Eine andere Sache, und ich weiß, das werde ich ein klein wenig theoretisch, aber ich glaube, das ist sehr wichtig an der Stelle. Klassische Energietechnologien haben, was wir Kostensubadditivität in der Volkswirtschaft nennen. Kostensubadditivität heißt ganz einfach, umso größer, umso effizienter, Größenkostenvorteile. Die meisten klassischen Energietechnologien, also Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, das sind Technologien, die zu einem gewissen Grad sehr starke Subadditivität aufweisen. Also ein kleines Kohlekraftwerk, das ist ziemlich ineffizient. Ein kleines Atomkraftwerk, das ist ziemlich ineffizient. Die Technologien werden erst effizient, umso größer wir sie bauen. Und darin begründet sich auch dieses ganz konventionelle Paradigma von, wir bauen ein großes Kraftwerk irgendwo und dann verbinden wir das ganze Land mit diesem Kraftwerk. Aufgrund neuer Technologien, und da ist vor allem die Solarenergie, die Photovoltaikenergie sehr relevant, ist das nicht mehr zwingend der Fall. Solarenergie, die Versorgung mit Solarmodulen, weist keine bis viel geringere Subadditivität auf als diese anderen Technologien. Das heißt also, wenn ich jetzt mir eine Solaranlage anschaue, dann ist eine große Solaranlage ist nicht zwingend viel effizienter als eine kleine Solaranlage. Und genau das ist es, was es uns erlaubt hat, über die letzten Jahrzehnte mit Photovoltaikenergie so viel an Progress nachzuholen in der Elektrifizierung von Menschen weltweit. Menschen, die ohne weiteres Zutun von einem Kraftwerk wahrscheinlich über die nächsten Jahrzehnte niemals erreicht worden wären. Diese Menschen konnten sich kosteneffizient mit Solarmodulen selbst versorgen oder konnten mit diesen einfach versorgt werden.
Können wir da irgendwie mal so ein Gefühl für bekommen, wie teuer ist denn sowas und wie leicht ist es auch sowas, also so eine Anlage, Solaranlage in Regionen zu schaffen?
Der Kostenpunkt selber, für diejenigen, die im Bereich Solarenergie bewandert sind, die haben wahrscheinlich so Zahlen wie 30 Cent pro Watt im Kopf. Wir reden jetzt hier natürlich mit entsprechenden Surcharges für das jeweilige Land plus Retailing, reden wir natürlich von etwas höheren Kosten. Aber insgesamt, ein normaler Haushalt kann sich für wenige $100 mit einem Solarmodul weitgehend selbst versorgen. Das wird vielleicht nicht die Waschmaschine in Gang bekommen, aber Fernseher, Handy aufladen, Lichtversorgung zu Hause, kleine Küchengeräte. Das sind Sachen, die durchaus mit so einem kleinen Modul für $100 betrieben werden können.
Da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer rein, weil Sie gerade schon die Auswirkungen beschrieben haben. Welches Potenzial hat diese Stromversorgung denn für Communities vor Ort?
Sehr groß. Der wichtige Schritt, der jetzt gerade auch stattfindet, ist, dass zunehmend Menschen verstehen, man hatte vielleicht dieses Vorurteil, dass Solaranlagen in Entwicklungsländern, das ist eine Art Notbehelf. Das machen die Menschen jetzt, um irgendwie Strom zu bekommen. Und eines Tages kommt das große Stromnetz und dann ist die Welt wieder gut. Wie wir, wie gesagt, jetzt mittlerweile wissen, das ist nicht zwingend der Fall. Viele Studien, unter anderem der Internationalen Energieagentur, haben über die letzten Jahre nachgewiesen, dass ein signifikanter Anteil an Communities, die bis heute keinen Strom haben, dass diese kosteneffizient, dass diese am besten mit Solaranlagen versorgt werden sollten. Also dieses Paradigma von, wir müssen einfach möglichst warten und irgendwann kommt das große Stromnetz, das ist für viele Orte nicht falsch, vor allem für urbane Regionen sind Stromnetze die effizienteste Möglichkeit, um diese Communities zu elektrifizieren. Aber vor allem, wenn wir über kleine oder sehr abgelegene oder sehr dünn bevölkerte Regionen reden, in diesen Fällen sind Solaranlagen nachhaltig die beste und kostengünstigste Art, diese Communities zu elektrifizieren. Wir reden innerhalb der letzten Jahrzehnte von ganzen Landstrichen, die keinerlei Stromversorgung hatten und jetzt mit Strom versorgt werden. Da gibt es zwei verschiedene Modelle, ganz generell. Das eine Modell, das bezeichnet man auf Englisch als Solar Home System, also eine individuelle Solaranlage, die sich auf jedem einzelnen Haus befindet. Und das zweite sind sogenannte Mini-Grids. Mini-Grids sind also praktisch eine kleine lokale Version vom großen Stromnetz, in dem dann zum Beispiel für das gesamte Dorf eine zentrale Solarfarm besteht oder ein zentraler Generator. Und die einzelnen Häuser im Dorf sind mit dieser zentralen Stromerzeugung verbunden. Die Elektrifizierungsrate ist zwischen den Jahren 2000 und 2020 von etwa 72 auf 90% der weltweiten Bevölkerung gewachsen. Und das nicht nur, aber zum allergrößten Teil auch auf Basis von Solaranlagen.
Sie haben ja gerade schon von dem Projekt erzählt. Können Sie da vielleicht noch mal ein Beispiel nennen?
Ja, also ich und meine Organisation natürlich, wir sind auch an reinen Elektrifizierungsprojekten mitbeteiligt. Und je nach Umfang des Projektes können das kleinere Sachen sein. Also beispielsweise, wir haben schon bei Projekten mitgeholfen, bei denen wirklich ganz, ganz low-tech einfach nur ein einzelnes Solarpanel mit einem Controller und einem Anschluss für das Aufladen von Handys installiert wurde. Und auch bei größeren Projekten mitgewirkt, zum Beispiel im Jemen, in dem Dörfer versorgt würden. Spannend ist aber, glaube ich, in jedem Fall, das zu sehen, wie viel Unterschied Strom machen kann, wie viel Unterschied im Leben der Menschen dahin besteht. Wenn diese ganz grundsätzlichen Services, die unser Leben irgendwie jeden Tag prägen, wenn die weg waren und jetzt auf einmal da sind. Ja. Licht, Handy aufladen, ganz, ganz grundlegende Sachen. Wir hatten zum Beispiel an Projekten mitgewirkt, in denen Krankenhäuser mit Strom für Kühlschränke versorgt wurden, damit Impfungen zum Beispiel dort gelagert werden können. Also wir reden von ganz, ganz essentiellen Dingen, die nicht möglich wären ohne Stromversorgung.
Wie werden die Anlagen denn dann vor Ort gewartet? Also wer kümmert sich darum? Und gibt es auch eine Möglichkeit, die Projekte finanzieren zu lassen von außen?
Das ist genau, wo die Dinge spannend werden. Und das ist auch definitiv eine Sache, die jeder der Projekte in dem Bereich macht. Auch die müssen ganz aktiv mit in das Projektmanagement, in die Projektplanung mit einfließen. Zum einen ist da sicherlich eine ganz wichtige Variable, wie viel Know-how hat man vor Ort. Das hängt von Land zu Land, das hängt von Region zu Region ab. Zum Beispiel die Wasserprojekte, über die solaren Wasserprojekte, über die ich eingangs gesprochen hatte, die finden in sehr abgelegenen Regionen im Jemen statt, in denen wir schlicht und ergreifend sagen, okay, da ist jetzt niemand vor Ort, der in der Lage wäre, die Sachen sofort zu warten, sondern wir müssten jedes Mal erstmal Ingenieure aus anderen Teilen des Landes einbringen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden zu sagen, das müssen Anlagen sein, die so wartungsarm wie möglich sind, um einen möglichst reibungslosen Projektverlauf zu gewährleisten. In anderen Regionen, wo zum Beispiel auch die Anlage selber viel simpler ist, in denen kann es sogar ausreichend sein, die Community selber darin zu schulen, wie man mit dieser Anlage umgeht. Einer der großen Vorteile an reinen Solaranlagen ist, dass die allgemein relativ wartungsarm ist. Also so eine ganz einfache Solaranlage besteht hier im Zweifelsfall aus einem Photovoltaikmodul, also einfach dem Ding, was auf dem Dach steht, einem kleinen Controller, der wird einmal programmiert und dann hat sich das, und einer Batterie. Die Batterie ist in der Regel das, was am wartungsanfälligsten und auch am gefährlichsten ist. Batterien, klar, enthalten direkte Säure. Je nach Aufbau der konkreten Anlage kann die Batterie sogar relativ offen sein und falsches Handling an der Batterie kann ganz, ganz schnell Explosionen verursachen, Brände, alles Mögliche. Aber selbst wenn wir jetzt von der Sicherheitsseite absehen, ein falsches Handling der Batterie kann dazu führen, dass die Batterie sehr schnell stirbt. Deswegen ist auch ein wesentlicher Faktor, Communities, die mit solchen Solaranlagen umzugehen, dass man entweder die Batterien von vornherein so programmiert, dass sie effizient funktionieren, oder dass man ausreichend Knowledge unter die Menschen bringt, darüber, wie mit Batterien umgegangen werden muss. Als Beispiel, dafür, wie es nicht laufen sollte. Im Jemen, wie gesagt, ist ja viel von dieser Entwicklung einfach bottom-up gewesen. Also das ist ja nicht wie jetzt zum Beispiel, wie es in Bangladesch oder in Kenia war, dass der Privatsektor und die Regierung zusammenarbeiten, um Solaranlagen zu etablieren durch die Bevölkerung, sondern das waren wirklich einfach einzelne Haushalte, die gesagt haben, ich brauche jetzt Strom und ich kaufe mir eine Solaranlage. Und dementsprechend sind die technischen Standards und die Planung und die Installation der gesamten Anlagen sehr, sehr, ich nenne es mal rudimentär gewesen auf eine gewisse Weise. Und dementsprechend, also die typische Lebensdauer von einer Batterie, die sollte so zumindest 4 Jahre betragen, 5 Jahre. Im jemenitischen Durchschnitt ist das ein einziges Jahr. Also nach einem Jahr bereits ist die Batterie deutlich schlechter, als sie sein sollte. Und dann natürlich ist das Problem, dass Leute noch zunehmend fragen, warum investiere ich Geld in eine unabhängige Energieversorgung, die nach einem Jahr nicht mehr funktioniert.
Ja, klar.
Zum Finanzierungspunkt. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, ich unterrichte selber auch an der TU Berlin, unterrichte ich Kurse zu dem Thema. Und was ich immer sehr gerne eingangs sage, ist, wenn eine andere Person diesen Kurs unterrichten würde, dann würde der Inhalt wahrscheinlich völlig anders aussehen. Das liegt daran, dass das Feld Elektrifizierung ist völlig unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region jemand spezialisiert ist. Einfach weil die verschiedenen Pfade, wie einzelne energiearme Länder zu Energieversorgung führen, zu Energieversorgung gebracht werden, das sind völlig unterschiedliche Pfade. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Jemen und vom Gazastreifen reden, da sind das zwei berühmte Fälle von kompletter Bottom-up-Electrification. Also einfach Fällen, wo da ist keine Regierung involviert, da ist kein großer, vielleicht sogar europäischer Privatsektor involviert. Das sind wirklich einfach Händler, die Photovoltaikmodule irgendwie ins Land bringen, die sie importieren, und Haushalten, die Anlagen kaufen und anbringen am Ende. Das ist ein Extremmodell. Wenn wir in andere Länder gucken, zum Beispiel nach Bangladesch, da finden wir ganz andere Sachen. Da finden wir eine Regierung, die dezidierte Politiken beschließt, die den Sektor unterstützt mit geeigneten Subventionen, die dezentrale Energie aktiv mitplant. Wenn wir zum Beispiel nach Kenia gucken, nach Afrika südlich der Sahara ganz allgemein, dann sehen wir, dass dort sich vor allem ein Modell abtut, in dem die Regierung regulatorische Rahmen setzt und danach vor allem private Unternehmen die Ausstattung mit Solaranlagen vorsehen. Also Sie können sehen, also wirklich je nach Region, auch je nach Land unterschiedlich teilweise. Es sind ganz, ganz verschiedene Realitäten darüber, wie solare Elektrifizierung passiert.
Das heißt, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass Solar tatsächlich die Zukunft im globalen Süden, im Nahen Osten, in sogenannten Entwicklungsländern sein wird, auf die es sich zu konzentrieren gilt, weil die Voraussetzungen total unterschiedlich sind?
Spannende Frage. Ich würde durchaus sagen, dass in so ziemlich allen sogenannten Entwicklungsländern Solarenergie als solche und auch dezentrale Solarenergie einen sehr, sehr wichtigen Faktor darstellt. Ich finde es aber auch relativ wichtig zu sagen, das sind nicht zwingend Entwicklungen, die selbstverständlich sind und die auch nicht Entwicklungen, die rein marktlich gefällt werden. Um jetzt diese Beispiele fortzuführen, zum Beispiel im Jemen, wir haben mit unserer Organisation im Jahre 2019 die weltgrößte Studie zur Entwicklung von Solarenergie im Jemen auf den Markt gebracht. Und was uns vor allem aufgefallen ist, das ist, dass nach diesem deutlichen Boom von Solarenergie, also im Jahre 2013, 2014, war praktisch null Solarenergie im Jemen, abseits von einzelnen Beispielen. Und dann plötzlich 2015, 2016, 2017 ein völliger Boom, der je nach Schätzung auf bis zu 50% der Haushalte ansteigt. Dann 2018, 2019, 2020 sehen wir aber eine Stagnierung dieser Entwicklung. Und die Stagnierung, die wir sehen, die attributieren wir primär dem Fakt, dass aufgrund dessen, dass der Sektor nicht reguliert ist, aufgrund dessen, dass kaum technische Standards in dem Sektor herrschen, dass viele Haushalte eine sehr negative Erfahrung mit Solaranlagen gemacht haben, aufgrund dessen, dass sie, wie gesagt, nicht fachmännisch installiert wurden, nicht fachmännisch gewartet werden, wahrscheinlich auch nicht mal fachmännisch geplant wurden. Aufgrund dessen hat sich die Performance vieler von dieser Solaranlagen extrem verschlechtert und im Resultat stehen Haushalte da und sagen, ich habe für mein Verhältnis sehr, sehr viel Geld investiert in diese Solaranlagen und am Ende passiert trotzdem nichts. Und deswegen hat sich zum Beispiel im Jemen eine gewisse Müdigkeit gegenüber, eine gewisse Verdrossenheit gegenüber Solaranlagen ausgebildet, die in dem Fall von Unterregulierung stammt. In ganz anderen Beispielen, in Ostafrika sehen wir häufiger den Fall, zum Beispiel in Tansania, dass das überreguliert wird. Das heißt also, wir sehen in einzelnen ostafrikanischen Staaten den Fall, dass Regierungen ein sehr komplexes Framework zur Regulierung und zur Etablierung von technischen Standards definieren, das teilweise aber so komplex ist, dass es die Fälle gibt, dass dann die Bundesregierung andere Standards vorgibt als die einzelnen Landesregierungen und sich damit ein riesengroßes Wirrwarr ergibt, in dem private Unternehmen sagen, gut, dann haben wir jetzt doch keine Lust mehr, dann
das muss jetzt doch nicht sein. Und dann dementsprechend von der Seite aus, also aufgrund von zu viel, aufgrund von Überregulierung, auch die Entwicklung gestoppt werden kann. Also in jedem Fall sehen wir, dass von der Regulierungsseite aus muss genau die richtige Balance gefunden werden, die es überhaupt erstmal erlaubt, den Sektor voranzubringen. Das ist natürlich, bevor wir auf den großen Punkt der Finanzierung, den Sie ja auch schon erwähnen wollten, zu sprechen kommen. Generell, wenn wir über die Finanzierung sprechen, dann haben wir 3 oder 4 verschiedene große Ansätze, wie sowas finanziert werden kann. Das konzeptionell einfachste, das ist, was wir eben zum Beispiel im Jemen vorfinden, wo das Ganze eine reine Bottom-up-Entwicklung ist, heißt also ganz einfach, der Haushalt ist völlig selbstverantwortlich für die Finanzierung der Anlage, was logischerweise den möglichen Rahmen der Entwicklung sehr, sehr einschränkt. Das Ganze wird dann teilweise unterstützt von Mikrokrediten, welche in der Entwicklungsökonomie schon länger, seit den 90er Jahren bekannt sind. Also die Ideen, dass sich Haushalte Kleinstkredite für solche Solaranlagen besorgen können. Aber insgesamt natürlich, also wenn wir das auf die Haushalte abwälzen, dann ist das eine relativ mühselige Entwicklung. Im anderen Extrem wieder haben wir natürlich Fälle, wo ganz direkt Regierungen diese Anlagen selbstständig kaufen und dann gegebenenfalls durch Träge an die Haushalte übergeben. Also schlicht und ergreifend genauso wie die Regierung ansonsten das Stromnetz ausbauen würde. In dem Fall kauft die Regierung Solaranlagen und gibt sie an die Bevölkerung dementsprechend weiter. Das ist das andere Extrem und in der Mitte.
Dann Top-Down sozusagen, oder?
Genau, also reine Top-Down-Versorgung. Und in der Mitte haben wir sehr spannende Lösungen, welche vor allem in das sogenannte Pay-as-you-go-Muster reinfallen. Pay-as-you-go ist eine seit Jahren vor allem in Subsahara-Afrika sehr, ich würde sogar fast sagen, dominante Art für den Vertrieb von Solaranlagen. Pay-as-you-go selber kann verschiedenen Varianten vorliegen, aber es geht tendenziell immer in die Richtung zu sagen, dass Haushalte monatlich einen Kleinstbetrag für die Solaranlage zahlen. Das kann entweder eine Finanzierungsrate sein, am Ende der Finanzierung würden die Haushalte die Solaranlage selber besitzen. Oder ansonsten kann das auch eine direkte Übersetzung in Energy as a Service sein. Das heißt also, die Haushalte werden, wie jetzt auch mit einem Strommeter hier in Deutschland, die Haushalte werden wirklich pro versorgter Kilowattstunde abgerechnet. Das findet dann zum Beispiel auch, also da fand wirklich sehr viel an Entwicklung innerhalb der letzten 10 Jahre statt. Das findet häufig in Zusammenarbeit mit den mobilen Netzbetreibern statt. Das heißt also, Menschen können dann zum Beispiel ihren Strom direkt über ihre Prepaid-Handy-Rechnung zahlen.
Spannend, ja. Gut, dann wagen wir zum Abschluss gerne noch einmal den Blick in die Zukunft. Sie haben schon ein bisschen was angerissen. Mich würde interessieren, was ist denn Ihre Vision oder das Potenzial, das Sie erkennen, beziehungsweise welche Hindernisse müssen noch überwunden werden, um diese zu erreichen?
Also ich glaube zunächst, um nochmal die Barrieren auch empirisch richtig darzustellen. Was wir heute sehen, ist, dass sich Energiearmut, also insbesondere Elektrizitätsarmut, regional sehr verschoben hat. Wenn wir das Gespräch vor 20 Jahren gehabt hätten, da wäre viel anders gewesen, aber unter anderem, wir hätten wahrscheinlich viel mehr über Asien gesprochen, also viel mehr über vor allem Indien, Bangladesch, Pakistan. Dort fand eine wirklich substanzielle Entwicklung statt, 2000 noch über 30% ohne Strom. Heute liegt die Zahl bei unter 5%. Heute reden wir, wenn wir über Strommangel reden, nicht nur, aber vor allem über Afrika südlich der Sahara, wo immer noch etwa 50% der Menschen ohne Strom dastehen. Und wenn wir reinzoomen, dann sehen wir nochmal, das Problem ist vor allem ein ländliches Problem. Also in den Städten in Afrika südlich der Sahara liegt die Stromversorgung bei 70-80%, in den ländlichen Regionen teilweise nur bei 30-20%. Also wir sehen zum einen, dass für die Zukunft ist die Arbeit, die passieren muss, die liegt vor allem in ländlichen Regionen in Afrika südlich der Sahara. Zuletzt hat sich die Zahl von Menschen ohne Zugang zu Strom sogar erhöht. Bis 2019, also bis vor Beginn der Covid-19-Krise, ist die Zahl an Menschen weltweit ohne Strom auf etwa 770 Millionen gesunken. Über die letzten 3 Jahre aufgrund der globalen Rezession ist diese Zahl leider wieder leicht angestiegen. Das heißt, die Idee, dass wir einen Garant haben, dass innerhalb der nächsten 5 oder 10 Jahre alle Menschen Strom haben, das ist nicht gegeben. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das auch einfach wahrzunehmen. der Kampf dafür, dass jeder Mensch auf diesem Planet einen Zugang zu Strom hat, das ist ein Kampf, der noch nicht gewonnen ist, der immer noch geführt werden muss. Die konkreten Zahlen, wie viel Geld benötigen wir eigentlich dafür? Die Internationale Energieagentur hatte geschätzt, dass 35 Milliarden US-Dollar notwendig wären, um bis 2030 universellen Stromzugang zu schaffen. Das ist per se erstmal keine so große Zahl.
Das heißt für alle Menschen?
Ja, ganz genau. Ganz genau. 35 Milliarden, das ist nicht dermaßen viel, aber gleichzeitig ist das deutlich unter den Zahlen, die wir aktuell sehen. Das heißt also, wir benötigen wirklich, wo muss noch viel gemacht werden? Wir benötigen viel noch an Regierungsfinanzierung, also vieles an wirklich einfach an Geld, das top-down in diesen Sektor gegeben wird. Wir benötigen mehr private Unternehmen, die vielleicht auch auf Basis von besserer Finanzierung des Sektors, die sagen, sie möchten in diesem Sektor sein, sie möchten in diesem Sektor innovieren. Natürlich ist es für Unternehmen nicht immer sehr attraktiv, in diesem Sektor zu sein. Wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, wir sprechen von wirklich geringsten Margen, wir sprechen von kleinsten Profitmargen, auf denen Unternehmen operieren müssen. Und die funktionieren eigentlich nur, wenn möglichst viel automatisiert wird. Deswegen auch als zukünftigen Trend. Ich bin mir sicher, dass der Trend zur Automatisierung von Energie, zur Automatisierung von der Verwaltung von Photovoltaikanlagen und von Minigrids, dass dieser Trend noch weiter anhalten wird. Einfach aufgrund dessen, dass die Profitmargen so gering sind, ohne Automatisierung rechnet sich da nicht mehr besonders viel. Ansonsten, wie wir schon besprochen hatten in dem Podcast vorher, ein gut ausgebauter regulatorischer Rahmen ist überall essentiell, um diese Entwicklung zu begünstigen und auch erstmal zu ermöglichen. Abgesehen davon Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung.
Ja. Möchten Sie abschließend noch etwas loswerden?
Ich würde abschließend höchstens nochmal sagen, dass ich jedem Interessierten empfehlen kann, es gibt viel an Daten, viel an Material, wenn man sich in die Thematik weiter einlesen möchte. Es ist ein sehr spannender und ein sehr dynamischer Bereich. Und ich glaube auch, es ist ein Bereich, in dem es sehr spannend ist, die verschiedenen Trade-offs, die verschiedenen Zielkonflikte, die vor einem liegen, zu analysieren und sich anzusehen. Und vor allem in diesem Fall ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wenn wir über Energiearmut reden und wenn wir über Solarmodule reden, dann geht es ja wirklich darum, Menschen mit dem Allernötigsten zu versorgen. Was wir häufig sehen, ist, dass Energieversorgung in der Wahrnehmung der Menschen 2 Kilometer irgendwo unter der Nahrungsmittelversorgung liegt. Das sollte aber nicht der Fall sein. Strom ist notwendig, um Krankenhäuser in Gang zu bringen. Darüber haben wir auch zuletzt Studien veröffentlicht. Strom ist notwendig, um Krankheiten zu vermeiden. Strom ist notwendig, um die geringste Basis eines modernen menschlichen zivilisatorischen Lebens zu ermöglichen. Und deswegen sollte auch in der öffentlichen Wahrnehmung die Herstellung von Strom für benachteiligte Menschen viel mehr Aufmerksamkeit genießen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Das war nämlich eine neue Folge der Podcast-Reihe der Internationalen Stadt hier bei Radio Free FM. Danke für den spannenden Austausch, lieber Herr Ansari.
Vielen Dank.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ade und bis hoffentlich bald.